Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich all meinen Hörern. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk und zwar mit Anja Rakette. Sie lebt im schönen Sachsen, meinem Heimatland, und hat dort quasi in 0, nix eine eigene Bäckerei aufgezogen, mitten auf dem Land, auf einem Rittergut. Wie das alles kam und was mein Brotbackbuch Nummer 1 auch damit zu tun hatte, das wird sie uns gleich in Kürze und in Ruhe erzählen. Hallo Anja.
Hallo Lutz.
Wir treffen uns an einem Montagmorgen. Ich muss dann gleich wieder in die Backstube. Du hast eben schon im Vorgespräch erzählt, du musst morgen wieder in die Backstube. Das heißt, heute hast du ein bisschen Zeit. Gelesen habe ich, dass ihr in eurer Herzensbäckerei oder deiner, das müssen wir gleich noch klären, am Dienstag backt und Freitag und Samstag. Da kommen wir dann gleich drauf. Die spannendere Frage für mich ist jetzt erstmal, wer bist du? Weil die anderen, die zuhören, kennen dich wahrscheinlich noch nicht, außer sie sind Kunden bei dir. Wer bist du und wie hat es dich in die Bäckerei verschlagen?
Ja, das ist manchmal so eine Frage, die ich mir selber stelle. Aber ganz zum Anfang, also ich bin die Anja, Anja Rakette ist mein Name. Aber Anja reicht auch für die, die zu uns in den Laden kommen. Ich habe mich da eigentlich ganz einfach aufgestellt. Das ging alles los 2018. Im Sommer habe ich meinen Job, den ich bis dahin ausgeführt habe, ich sage jetzt mal so ziemlich schnell an den Nagel gehängt. Waren so ein paar Punkte, die zusammengekommen sind. Ich gesagt habe, nee, 23 Jahre, ein Unternehmen hat jetzt gereicht. Und ohne ein Ziel, ohne zu wissen, was passiert, dann gesagt, ich brauche jetzt erstmal kurz Zeit, ich gehe da raus. Es war Sommer, da hat man auch genug zu tun, es war jetzt nie langweilig. Und ja, dann ist der Kopf erstmal so frei geworden. In der Zeit, dann so auf den Herbst hin, hat mein Mann, der Martin, der jetzt auch in der Bäckerei mitarbeitet, begonnen, Brötchen zu backen, weil bei uns hier im ländlichen Raum, wir sind zwischen Dresden und Meißen, auf der linken Elbseite, der ein oder andere kennt es vielleicht, da gibt es viel Natur, viel Wald, aber wenig Infrastruktur und demzufolge auch keinen Bäcker. So hat er begonnen, Brötchen zu backen. Das war so der Start, ein Stück weit. Und ich habe dann im Herbst habe ich gesagt, jetzt habe ich Zeit. Jetzt kümmere ich mich mal um den Sauerteig und so ist das Brot dann dazu gekommen und das haben wir aber erstmal nur so für uns gemacht, im heimischen Backofen. Und das war so Ende 2018 im Herbst. Es gab dann ein Schlüsselerlebnis im Ende November 2018. Wir wohnen hier auf einem alten Rittergut. Das alte Gutshaus war bis 2004 Schule, danach ist es zu Wohnungen umgebaut worden. Angrenzend daran hat ein Bauer, der Lutz, seinen Hof mit Demeterlandwirtschaft und Kühen, Felder, was so dazugehört. Und jährlich zum dritten Adventswochenende ist bei uns auf dem Hof ein kleiner Weihnachtsmarkt. Ich hatte in dem Jahr ja Zeit, bin zu Lutz gegangen, sage, ich kann dir dieses Jahr helfen, lass uns was zusammen machen. Wir saßen an diesem besagten Novemberabend bei uns in der Wohnung und haben einfach nur lose über den Bauernmarkt, über den Weihnachtsmarkt gesprochen. Und parallel hat Martin die Brötchen geformt für den nächsten Tag. Und Lutz war völlig erstaunt, was ich da mache oder was wir da tun. Ja, Brötchen. Ja, dann backen wir die jetzt mal. Haben wir sie dann abends noch spät gebacken und gegessen. So, und Lutz' Worte waren, nächstes Jahr zum Weihnachtsmarkt brauchen wir eigene Brötchen. Und in meinem Kopf hat es schon gerödelt. Ungefähr 500 Bratwürste. Wie kriege ich das in meinen Backofen hin? Wie lange muss ich da backen? Was muss ich da tun? Mhm. Ja, keiner hat zu dem Zeitpunkt gewusst, dass es in dem anderen Jahr dann schon komplett anders aussieht. Mhm. Ja, das war so ein Schlüsselerlebnis.
Dann ist es ja eigentlich noch ein weiter Weg. Wenn du sagst, das war sozusagen ein Jahr dazwischen. Das ging dann wohl relativ schnell, ne? Von 18 auf 19 musste er irgendwas getan haben, um 500 Brötchen backen zu können.
Richtig. Also im Frühjahr ging das dann, gab es noch zwei, drei Schlüsselerlebnisse mit den Broten dann, ne? Dass man irgendwo hingegangen ist, Brot mitgenommen hat. Oh, das Brot ist aber gut. Wo ist das Brot her? Und so weiter und so fort. Das waren dann nochmal so Gedanken, die im Kopf waren. Ja, das Brot schmeckt auch, die Brötchen schmecken. Dann ging es los, Frühjahr 2019, dann kam der Nachbar und die Hausgemeinschaft und alle möglichen Leute. Und ich habe dann so März rum, April, so 30, 40 Brote in meiner Küche gebacken in der Woche für alle möglichen Leute. Und da war dann ein Punkt, ja, was mache ich jetzt? Richtig oder aufhören? Ne? Also es geht in der Küche ja einfach nicht mehr. Und dann bei zahllosen Spaziergängen in unserer Natur mit meinem Mann, jeden Tag aufs Neue, immer wieder hin und her, wie könnte man es machen, was könnte man machen, haben wir dann gesagt, so jetzt lass es uns versuchen. Und wir haben ja nichts zu verlieren oder ich habe ja nichts zu verlieren. Ich war zu Hause und was soll passieren? Ne? Also kann jetzt nur schief gehen, dann höre ich wieder auf, dann muss ich halt was anderes machen. Aber es kann ja auch gut gehen. Und so ist es dann weitergegangen. Dann kommen natürlich so die Gedanken im Kopf, ach nee, wir sind ja in Deutschland und das darf man sowieso nicht und das geht ja alles nicht und was nur dann so kommt, bis ich dann gesagt habe, jetzt suche ich mir jemanden, habe mir einen Existenzgründerberater gesucht, denn mit dem gehe ich jetzt mal den Weg, versuchen mal, was wir hier machen können. Und so habe ich dann getan, habe da einen sehr netten Mensch, der auch noch ziemlich in der Nähe wohnt, gefunden, der auch in der Handwerkskammer zugange war mit Kursen und mit Vorträgen, somit auch ein Stück weit wusste, wen können wir jetzt mal ansprechen, wo gehen wir hin. Das war so ein, hat mir gut getan, einfach dieses Wissen. Leider ist er nicht mehr unter uns. Das tut mir jetzt manchmal leid, dass er die Entwicklung nicht mehr so mitkriegen konnte. Aber in der Zeit hat es mir wahnsinnig gut getan und sehr geholfen. Und wir hatten dann einen Termin am 9. August 2019 in der Handwerkskammer. Und da erstmal vorgesprochen, was können wir tun, was kann ich tun? Wir sind dort und dort, ländlicher Raum, also wirklich sehr ländlicher Raum. Sagte der, schreiben Sie das mal alles auf, hier ist der Antrag, geben Sie das mal rein und dann gucken wir, was wir machen können. Und da ging das dann auch alles ziemlich schnell.
Das heißt, du hast einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt.
Genau, ja. Einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung und parallel dann gleich noch den Antrag auf Aussetzung der Meisterpflicht, weil manchmal hilft einem das Alter ja ein Stück weit. Ne? Da ich da auch nicht mehr ganz jung war. Also.
Das ist, glaube ich, ab 47, ne? Es ist einem nicht mehr zuzumuten, die Meisterprüfung abzulegen.
Genau, und ich war in dem Moment im 47. Lebensjahr und da hat er gesagt, das können wir so auch stehen lassen, das funktioniert. Also ich muss aber sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass die Handwerkskammer mir sehr wohlgesonnen war, also dass da jetzt nicht gleich von Anfang an Ablehnung zu spüren war oder irgendwelches Negatives. Ich hatte schon das Gefühl, bin dort rausgegangen mit dem Gefühl, könnte was werden.
Welche Handwerkskammer war das? Also welche war zuständig Dresden. Für dich? Dresden, okay.
Ja, wir sind der Handwerkskammer in Dresden angeschlossen, die ja auch die Schule mit hat, ne? Die Akademie. Und ja. Dort habe ich dann auch, bin ich gleich nochmal schnell hin und habe gefragt, wenn es denn soweit käme. Ich wusste, dass ich dann dort die Prüfung ablegen muss, wenn ich zugelassen wäre. Auf was ich mich nochmal speziell vorbereiten sollte oder irgendwas. Und ich komme jetzt nicht, der
André Bernatzky war
André das Bernatzky, ne? genau, mit dem habe ich geredet und der hat zu mir gesagt, wenn du das Brotbackbuch Nummer 1 von Lutz hast und ordentlich durchgearbeitet hast, dann wird dir wohl nichts passieren. Gut, Das hatte ich zu dem Zeitpunkt und auch durchgearbeitet. Also von dem her war ich da nicht ganz beruhigt. Ja, und so ist es dann gekommen. Ich hatte dann am 12. und 13. Oktober 2019 diese Prüfung mit einem praktischen Teil und 2 Stunden Fachgespräch mit André Bernatzky. Und das war der Startschuss, dass ich loslegen konnte.
Brötchen für das Weihnachtsfest oder für den Weihnachtsmarkt.
Und natürlich auch für alle anderen, die das gerne wollten. Ne? Genau.
Nun ist es ja das eine Ding, zu Hause zu backen, auch wenn es 30, 40 Brote sind in der Woche, und das andere eine eigene Bäckerei aufzuziehen. Ich habe mich ein bisschen durch eure Fotos auf eurer Internetseite geguckt, und das ist ja schon relativ große Räumlichkeit. Du stehst da auch ja nicht allein, hast du schon gesagt, und ihr backt relativ viel, so wie es aussieht. Zumindest habt ihr einen entsprechend großen Ofen, den habe ich entdeckt. Genau, also wie bist du sozusagen von der heimischen Küche innerhalb weniger Monate zu dieser Bäckereigröße gekommen, und wie hast du die Logistik ändern müssen? Also ich weiß es mittlerweile aus eigener Erfahrung, man backt zwar das Gleiche, ist der gleiche Teig, aus, ist ja doch eine ganz andere Logistik dahinter. War das Learning by Doing, oder hast du dich vorher irgendwie noch schulen können? Warst du in anderen Bäckereien zum Beispiel?
Also grundsätzlich erstmal wirklich Learning by Doing. Ich habe, bevor ich in die Handwerkskammer gegangen bin, war das sogar noch in dem Juli 2019, in 3-Tages-Seminar in Weinheim gemacht an der Akademie für Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk. Prinzipiell sage ich, hätte ich weglassen können.
Okay.
Aber es war einfach so für die mentale Stärke. Ne? Man hat mal was gemacht und man hat auf dem Papier stehen, dass man teilgenommen hat. Und man braucht das ja manchmal. Ne? Aber von dem, was ich gelernt habe, ja, ich sage jetzt mal nochmal das Rundwirken oder irgendwas, so ein paar Handgriffe schon. Aber gerade was da Rezeptetechnik verwendet wurde, da war mir einfach viel zu viel Hefe drin und Brötchen mit Backmittel. Und ich die dann dort gefragt, ich kannte es ja bisher nur mit Hefe, ne? Also mit Minimalhefe, lange Teigführung, so wie wir auch jetzt noch backen. Ich sage, was ist denn Brötchenbackmittel? Ja, Brötchenbackmittel. Ja, aber was ist da drin? Ich muss doch wissen, was ich da reinmache. Ja, Brötchenbackmittel. Und ohne Brötchenbackmittel kann man keine Brötchen backen. Gut, das war die Aussage. Ich mache es bis heute noch anders, es funktioniert. Gut, ist egal. nur mal so.
Das ist aber kein Einzelfall. Das kann ich
Hätte ich weglassen können, aber wie man halt so ist, man denkt ja alles, was man da so. In andere Bäckereien bin ich bewusst nicht gegangen, weil ich so ein Mensch bin, ich möchte erstmal mein Ding machen, so dass es zu mir passt, dass ich dazu stehen kann, dass ich einfach sagen kann, ja, das ist aus mir gewachsen und so ist das ganze Ding, die ganze Bäckerei ja entstanden. Wenn ich jetzt natürlich gemerkt hätte, hier kommt niemand, die Kunden, die einmal da waren, kommen nie wieder oder irgendwie, ne, man kriegt ja auch Feedback. Wenn irgendwas nicht funktioniert hätte, dann hätte ich mich da schon nochmal anders orientiert. Aber erstmal ist mein Ding so, ich probiere jetzt meinen Weg. Und in der Bäckerei oder in den Räumlichkeiten, wo wir uns jetzt befinden, wo auch die Bilder auf der Internetseite sind, sind wir seit November, jetzt haben wir 23, 22, November 21, also jetzt ein reichliches Jahr. Das ist ein Teil des Hofes bei Lutz Gläser, ne, wo ich gesagt habe, der angeschlossen ist. Das war gleich so, wo wir gesagt haben, wir machen eine Bäckerei. Es sind dann mit Lutz so einfach immer im Kontakt geblieben. Sind wir ja sowieso, ich meine, wir wohnen gemeinsam. Und er hat dann begonnen, Bauantrag zu stellen, dass wir eine Hofseite, der Hof zum Glück völlig unausgebaut war zu dem Zeitpunkt, also alles frei in den Gedanken. Wir machen hier Hofladen rein, Bäckerei und so weiter, haben wir uns die eine Gebäudeseite da so ein bisschen geplant, einen Bauantrag gestellt. Und ja, das dauert halt alles auch so seine Zeit, ne? Das, ich glaube, da hat jeder so seine Erfahrungen. war ja dann auch noch in die Corona-Zeit gefallen, dass da ja die Ämter auch noch mal weniger raus konnten, weniger gearbeitet haben und so weiter. Also das zog sich noch ein ganzes Stück hin. Wir hatten aber zeitiger schon mit unserer Hausgemeinschaft, das heißt in dieser alten Schule, gesprochen. In der alten Schule befindet sich noch die Schulküche von der Zeit des Schulgeschehens. Und wir hatten dann angefragt, oder ich, ob wir die Schulküche für 2 Jahre mal mieten können, um dort die Bäckerei zu probieren. Wir haben praktisch in der alten Schule die Schulküche umfunktioniert, den Mensch von der Hygiene dazu geholt, die sagt, hier möchten wir das jetzt gerne machen, einfach mal für 2 Jahre probieren, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Was müssen wir tun, ne, dass wir erstmal da zumindest auf der sicheren Seite sind. War jetzt auch nicht mehr sehr viel, eine Wand musste neu gestrichen werden und ansonsten war das alles noch ganz gut in Schuss. Und dann habe ich mir wirklich auch sehr alte Geräte gekauft, wo ich sage, die Investition so gering wie möglich halten, dass man jetzt sagt, das kann man verkraften, ne, wenn das jetzt doch nach einem Jahr oder 2 Jahren alles wieder weg ist. Hm. Ja, wenn es in einen alten Ladenbackofen, Wachtel Piccolo, der schon 30 Jahre alt war, gekauft, einen alten Kneter dazu und 2 Tische, so eine Spüle, das war eigentlich so der Anfang. Und haben dann im Oktober 2019, also wirklich Stichtag, Prüfung bestanden und an dem Tag noch angefangen zu backen dort. Und aus der Backstube, also aus der Küche auch raus, verkauft. Also das haben wir alles da in dieser Schulküche abgehandelt.
Nun hast du ja erzählt, ihr wohnt in einer relativ infrastrukturschwachen Gegend. Viel Natur, das heißt, da ist auch wenig Mensch wahrscheinlich. Habt ihr euch vorher überlegt, wie viel Brot ihr backen wollt und müsst, damit ihr über die Runden kommt? Und passt das dann auch zu den potenziellen Kunden, die da bei euch einkaufen sollen?
Ja, also es ging in dem Moment ja überlebenstechnisch, sage ich mal, nur um mich, ne, um mich selber. Mein Mann hat gearbeitet und meine Kinder waren auch zu dem Zeitpunkt alle schon aus dem Haus, wo ich sagte, ich muss jetzt nur für mich sorgen. Ich brauche jetzt für mich auch nicht allzu viel, ne? So, das wird schon irgendwie gehen. Das war auch die einzigste Frage, die ich einem ehemaligen Bäckermeister gestellt habe. Wie viel kann ich denn, also wie viel Teig kann ich alleine verarbeiten an einem Tag? Weil da hat mir so ein bisschen die Vorstellung gefehlt, ne? Wie viel kann ich denn, was ist denn schaffbar, machbar? Und der hat dann zu mir gesagt, also in dem Ofen ungefähr 100 Kilo Teig. So, dann habe ich gesagt, so mit der Messgröße sind wir ein Stück weit rangegangen. Ich sage so 50, 60 Brote und ein paar Brötchen dazu. Das sollte dann erstmal so für den Start ausreichend sein. Und so habe ich das dann auch begonnen. Also habe vielleicht mit 30, 40 pro Backtag begonnen, so ungefähr. Was dann aber auch schneller mehr geworden ist. Also die wurden schon gebraucht. Die sind dann auch verkauft worden. Ja. Und ich habe das wirklich alleine. Ich habe früh, ja, ich sag so, mein Ding war, ich fange um 6 oder 7 zu dem Zeitpunkt noch, das war ja nicht so viel, an, back bis Mittag und ab 14 Uhr verkaufe ich das. Also wirklich nur so für mich alleine gedacht, erstmal. Und das hat funktioniert. Das ging gut.
Mhm. Jetzt ist es ja offenbar ein bisschen größer geworden, zumindest wenn ich die Fotos anschaue und ihr habt einen fototechnischen Schwerpunkt zumindest sehr auf Brötchen. Damit hat es ja auch angefangen, ne? Ist das immer noch sozusagen so ein Herzensding, dass ihr viele Brötchensorten backt? Weil Brötchen sind ja schon aufwendiger als Brot.
Das ist einfach auch so gewachsen, was die Kunden wollen, ne? Also ich habe mich da wirklich sehr immer auch orientiert, was gewünscht ist, ne? Also es hat mit Broten angefangen und tatsächlich waren am Anfang die Brötchen nebensächlich. Ja, das war auch, die waren mir auch am Anfang gar nicht so gut gelungen. Das hat natürlich für unseren Hausgebrauch gut gereicht, aber da hat man dann auch wieder die Masse so ein Stück weit gemerkt und die waren in meinen Augen einfach gar nicht so gut gelungen. Also ein Satz von, nicht André Bernatzky, aber dem Bäckermeister in der Akademie, dort sind wir die Brötchen auch nicht so gut gelungen, aber da ist man dann auch zeittechnisch nochmal in einem ganz anderen Rhythmus in dieser Prüfungssituation. Und er hat zu mir gesagt, das ist auch egal, bei den Broten brauchst du auch keine Brötchen backen, das reicht. Das war so der Satz. Und trotzdem ist jetzt tatsächlich die Menge der Brötchen immer mehr geworden. Also wir backen wirklich sehr, sehr viele Brötchen. Auch die Brote sind mehr geworden, das ist klar. Die erste Anschaffung wirklich noch zum Ende 2019 war eine alte Fortuna, weil ich gesagt habe, jetzt kann ich die irgendwann nicht mehr von Hand rundwirken, die Brötchen. Die hat uns dann über das erste Jahr geholfen. Das war wirklich sehr sinnvoll.
Da hake ich mal ganz kurz ein für die Hörer, die Fortuna oder Erika gibt es auch manchmal nicht kennen. Das ist eine Brötchenteil- und Schleifmaschine, aber kein Riesenteil. Das steht schon seit gefühlt Jahrhunderten in den Bäckereien. Das ist sozusagen die Grundausstattung in fast allen Bäckereien. So, genau.
Ja, die sieht auch aus wie Jahrhunderte alt. Mhm. Also die jetzt ist einfach, das sind auch immer die Kunden, die zu uns kommen, und wir haben ja eine sehr offene Backstube, also der Blick in die Backstube ist frei, und das ist auch, glaube ich, immer so dieser Magnet, die Fortuna, wo die Kunden gerne hinschauen und fragen, was das ist, oder auch wenn wir machen sehr viel Projekte mit Kindern, gerade Schulklassen, dritte Klasse vom Korn zum Brot, die dann zu uns kommen, Brot backen. Und da ist auch diese Fortuna immer ein sehr großes Highlight, wenn man da Teig reinsteckt und 30 wie Klöße geformte Teile kommen raus. Das sind immer alle sehr beeindruckt.
Ja. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, du machst gerne dein Ding und guckst erstmal ohne nach rechts und links zu schauen, was andere tun, ob es funktioniert, so wie du das vorstellst. Insofern erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, ob du daran gedacht hast, doch nochmal in die Ausbildung zu gehen und im Zweifel dann auch den Meister zu machen oder die Meisterin.
Ja, so ganz abwegig war der Gedanke nie, aber das waren eigentlich so mehr meine Kinder, die gesagt haben, du könntest eigentlich den Bäckermeister noch machen, weil dann kann man wenigstens sagen, was du bist, wenn uns jemand fragt, weil das ist immer so schwierig zu beantworten. Vielleicht könnte ich es auch noch machen. Ich habe erstmal diesen ganzen kaufmännischen Teil. Ich habe vor 15 Jahren mittlerweile den Handelsfachwirt gemacht. Und in dem Moment habe ich die kaufmännischen Teile, die auch in der Meisterprüfung gebraucht werden, eigentlich schon abgehakt. Also ich bräuchte auch da nur den fachspezifischen Teil zu machen. Ist immer so diese Frage im Kopf, was bringt es mir, was mache ich dann anders, was mache ich dann, welchen Nutzen habe ich davon? Und bisher ist das immer noch so, dass ich sage, eigentlich ändere ich dann auch nichts, und es geht ja auch so. Ein bisschen bequem ist man ja auch, und es ist so eine Zeitfrage halt auch einfach.
Ja. Ne? Das heißt, du bist aber durch die Ausnahmegenehmigung auch in keiner Weise eingeschränkt in deinem Sortiment. Also du darfst jetzt nicht nur, Sauerteigbrot und Brötchen backen, sondern du kannst frei schalten und walten, oder ist irgendein Bereich des Bäckerwesens ausgespart?
Also ich darf Brot und Brötchen backen. Mhm. Mach das aber auch weitestgehend.
Ja.
Also es ist ist schon so, dass wir uns auf Brot und Brötchen beschränken.
Jetzt hast du schon gesagt, infrastrukturschwache Region. Gibt es denn noch Handwerksbäcker, also die man unter Handwerksbäcker auch noch wirklich verstehen kann, in der Gegend bei euch, oder sind das eher Filialbetriebe?
Es gibt den nächsten Handwerksbäcker in Meißen, und das sind fast 10 Kilometer. Mhm. Und bei uns direkt hier auf dem Land gar nichts mehr. Also da gibt es keinen Handwerksbäcker mehr. Es gibt noch eine Filialbäckerei, die im Gewerbegebiet ist, die Großbäckerei. Aber ansonsten ist hier niemand. Es ist einfach keiner da. Und deswegen kommt da auch keiner. Mhm.
Nach dem, was du bisher erzählt hast, wird dein Angebot, dein Brot, deine Brötchen sehr gut angenommen. Jetzt muss ich fragen nach den Preisen. So wie du arbeitest, entstehen da zwangsläufig mehr Arbeitsstunden pro Gebäck als bei größeren Bäckereien, die dann vieles auch über Maschinen laufen lassen können. Sind deine Preise im Durchschnitt der anderen Bäckereien, auch wenn sie weiter weg sind, oder sind die schon höher? Und wenn ja, wie wird das angenommen?
Wir haben jetzt so einen Vorteil, dass wir wirklich hier bei uns auf dem Hof packen, auch das Getreide, alles von unserem Bauern hier beziehen. Wir haben unsere Mühle in Milditz, die ist bloß 8 Kilometer weg. Also wir haben von dem her sehr kurze Wege. Das heißt auch, sind da die Kosten relativ gut überschaubar. Und wir haben jetzt festgestellt, dass wir im Großteil sogar unter dem, also preislich unter dem liegen, was viele Bäcker im Moment haben. Mhm. Weil wir es aber gar nicht gemerkt haben. Ne? Wir haben zum Beispiel zum Jahresanfang nichts erhöht, weil unser Getreidepreis gleich geblieben ist. Da hat sich einfach nichts geändert. Unseren Stromvertrag haben wir vor einem anderthalben Jahr gemacht. Da hat sich auch nichts geändert. Also wir haben einfach keine veränderten Kosten gehabt. Dann muss ich auch meine Preise nicht verändern. Und in dem Zuge haben wir gemerkt, jetzt sind wir plötzlich sogar preiswerter als die anderen.
Ja, ist manchmal der Vorteil von kleinen Strukturen, ne? Wenn du mit den Bauern direkt zusammenarbeitest und mit der Mühle auch.
Genau. Das ist auch das, wo ich, wenn die Kunden fragen, wo ich sage, ja, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo regional gut punkten kann und wo man das auch mal wieder den Kunden gut beweisen kann, ne? Dass das ein guter Weg ist, mit diesen regionalen Strukturen zu arbeiten und das Zeug nicht von sonst woher zu holen. Das ist auch so mein Ansatz, also jetzt versuchen, Saaten oder was alles noch so kommt, so regional wie möglich zu beziehen. Es geht jetzt nicht mit allem. Es gibt einfach manche Dinge, die sind dann zu teuer oder auch einfach gar nicht so zu bekommen. Aber das, was irgendwie geht, versuchen wir hier aus der Region zu beziehen. Mhm.
Deine Kundschaft kommt auch aus der Gegend oder hast du mittlerweile auch schon Freunde deiner Backwaren, die von weiter her kommen, aus Meißen oder Dresden zum Beispiel?
Ja, also Meißen und Dresden ist völlig normal. Auf der anderen Elbseite ist Radebeul, das ist ja auch noch so ein Begriff. Mhm. Also von dort haben wir relativ viele Kunden. Die Kunden, die regelmäßig von am weitesten herkommen, kommen, glaube ich, aus Freiberg, was ja fast 50 Kilometer sind.
Meine Heimatstadt, ja.
Ja, die kommen so einmal im Monat, kaufen eben dann eine entsprechend große Menge, ne, was sie dann eingefrieren. Also sind schon auch auf der anderen Elbseite nochmal so hinter Moritzburg und sowas, das sind auch schon teilweise 20, 30 Kilometer, die Leute so auf sich nehmen. Also die nehmen schon das, was wir an kurzen Wegen haben, nehmen die an weiteren Wegen dann auf sich. Doch, es kommen schon viele von weiter her. Mhm. Also ein wenig Kundschaft, die gelaufen kommen kann. Aber das hat auch irgendwas mit unserer Lage zu tun.
Ja, das verstehe ich. Ihr habt Dienstag, Freitag und Samstag auf, so sagt es eure Internetseite. Gibt es dafür Gründe? Oder andersrum gefragt, habt ihr vor, auch regelmäßiger aufzuhaben? Also die anderen Werktage zum Beispiel?
Also der Grund dafür war wirklich der Start, ne, weil ich gesagt habe, zu viel möchte ich jetzt nicht machen, das wird wahrscheinlich nie gebraucht, ne, wie viel kommt denn überhaupt her und wie können wir es machen? Und ich sagte so, ich mache jetzt die 3 Tage, kann dir auch nicht sagen, warum es gerade die 3 Tage sind, das ist einfach so entstanden. Ich meine, gut, Freitag, Samstag, ne, aufs Wochenende, das ist ganz klar. Aber der Dienstag hätte auch der Mittwoch sein können, aber es ist dann einfach der Dienstag gewesen.
Und jetzt hat sich das so etabliert.
Genau, so hat sich das etabliert. Und wir möchten es eigentlich auch dabei belassen. Also so ist im Moment immer noch der Gedanke, weil natürlich gehört ja am Montag und am Donnerstag die Teigvorbereitung mit dazu. Ne? Also jetzt sitze ich zwar noch sehr entspannt bei mir in der Wohnung, aber ab 14 Uhr ungefähr bin ich dann auch in der Backstube bis heute Abend um 9, ne, 9:30, je nachdem, wie alles so fertig wird, da werden die ganzen Brötchenteige vorbereitet, die dann durch die lange Teigführung schon dastehen. Dann werden die Vorstufen und der Sauerteig für die Brote vorbereitet. Also kennst du ja, ne? Das sind alles diese Vorbereitungen. Und das Gleiche am Donnerstag nochmal. Und wenn ich das jetzt alles immer jeden Tag machen würde, ist das machbar, aber personaltechnisch dann ja schon nochmal eine Herausforderung, ne, dass ich nochmal jemand bräuchte. Und dadurch, dass die Leute hierher fahren, fahren die sowieso nicht jeden Tag hierher. Hm. Und so haben die sich daran gewöhnt, verkaufen dann eben an dem Dienstag für den Rest der Woche eine größere Menge. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, es würde sich wahrscheinlich der Umsatz verteilen auf die Tage, aber ob es jetzt wirklich viel mehr werden würde dadurch, bin ich mir unsicher.
Ja. Die andere Frage, die sich mir stellt, du hast ja schon dein Alter charmanterweise verraten. Es ist ja schon auch eine gewisse Investition. Ihr habt ja jetzt quasi seit gut einem Jahr, hast du gesagt, die neue Backstube, da ist ein großer Ofen drin, nicht mehr der kleine Piccolo. Da kommt man ja schon ins Überlegen, wie lange will ich das denn noch machen, auch körperlich, ist ja eine relativ anstrengende Angelegenheit. Dein Mann arbeitet jetzt mit, hast du erzählt. Auf einem Foto habe ich noch eine Kollegin gesehen, die auch wohl mitarbeitet. Also die Frage wäre, wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile in der Backstube, die dich entlasten? Und hast du geplant, wie lange du das mindestens tun willst oder musst aus finanziellen Gründen?
Also müssen gibt's erstmal gar nicht. Ich möchte das. Wir sind jetzt, also mein Mann ist dann relativ zügig mit eingestiegen. Das war dann zu Beginn der Corona-Zeit, war er im Homeoffice und hat dann die Tage einfach mit in der Backstube verbracht, so als Ausgleich zu dem Schreibtisch. Und hat dann auch nach einem Jahr gekündigt, also dass er relativ zügig dann voll mit eingestiegen ist. Und jetzt haben wir noch zwei Angestellte, junge Menschen, die bei uns arbeiten. Also wir sind jetzt zu viert. Und Schülerpraktikanten, sowas haben wir auch relativ häufig. Also da fragen viele bei uns an und haben da auch nochmal zwei, die hängen geblieben sind, die sie uns mal an einem Samstag noch unterstützen oder an einem Freitagnachmittag. Also wir sind jetzt schon teilweise fünf Leute in der Backstube, um das alles zu schaffen und zu bewältigen. Ja, und die Frage finanziell, ja natürlich, ne, war vor einem Jahr dann nochmal eine Investition notwendig. Wir haben jetzt einen großen Ofen, der die fünffache Menge bewältigen kann von dem, was der alte geschafft hat. Und den brauchen wir auch, das ist auch die richtige Größe. Und ja, wir machen jetzt mal so lang, wie es geht. Und ich sage, ich vertraue meinen Genen, ne? Meine Uhr ist 102 geworden und wenn ich es annähernd schaffe, kann ich auch noch ein paar Jahre backen.
Hast du noch ein paar Jahre zum Backen,
genau. Genau, dann möchte ich auch noch ein Stück weit backen. Und was danach passiert mit der Backstube, das ist völlig, werden wir sehen, ne? Also ich denke, die Investition ist dann bezahlt und dann können meine Kinder oder meine Mitarbeiterinnen, die jetzt da sind oder sehen, dann da werden wir Lösungen finden. Und wir selber, also mein Mann und ich, sind auch beide keiner. Wir sind jetzt 65, müssen uns jetzt irgendwo in Rente begeben und nichts mehr machen. Da sind wir beide jetzt nicht so aufgestellt. Haben da auch schon mal vorgesorgt. Also wir haben uns eine mobile Backstube gekauft. So einen Hänger der Schweizer Armee, mit dem wir dann einfach im Rentenalter haben wir gesagt, wir wollen dann an schönen Orten backen und mal sehen, was da auf uns zukommt. Werden wir sehen. Also ich höre nicht auf mit Backen, nur weil, es sei denn, meine Gesundheit sagt es, mein Körper sagt es, dann muss ich eine Lösung finden, aber jetzt vertraue ich, dass ich da wirklich noch ein Stück was machen kann.
Wunderbar, Anja. Das war ein spannender Einblick. Ich bin ja ab und zu in Sachsen, weniger in der Dresdner Gegend unterwegs, mehr im Erzgebirge, aber wenn sogar Freiberger zu euch kommen, dann schaffe ich es vielleicht auch mal.
Ja, gerne.
Ich wünsche euch eine gute Zeit, auch gute Vorbereitung nachher. Ich muss nämlich jetzt auch gleich in die Backstube vorbereiten für den morgigen Backtag und Verkaufstag. Dann machen wir quasi das Gleiche, nur woanders. Und genau. Ja, alles Gute für euch und sicherlich werden wir uns mal über den Weg laufen in der einen oder anderen Bäckerei.
Ich danke dir und ich wünsche dir viel Erfolg heute, morgen und den Rest der Zeit.
Dankeschön.
Dass wir unsere Visionen und Missionen noch ein Stück verfolgen können.
Genau. Mach's gut.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.